Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Zeni Savané und er ist mir zugeschaltet. René Kolleger, Österreichs Top 10 Sommelier. Und wir haben in dieser Folge einen ganz besonderen Gast. Wir gehen nach den letzten Folgen aus dem Südburgenland heute etwas in den Norden, in die, ja, fast direkte Nähe vom Neusiedlersee. Und wir sind bei Kracher Feinwein mit dem Hans-Martin Sellmann. Ich freue mich sehr und grüße jetzt erstmal wieder dich, René.
Herzlich willkommen aus dieser wunderschönen Südsteiermark. Heute leider ein bisschen vom Sahara-Staub verhangen. Die Temperaturen Gott sei Dank ein bisschen gesunken, weil bei uns ist alles relativ, also wir hatten schon sommerliche Temperaturen, die Vegetation geht voran. Und jetzt bei den Temperaturen passt es wieder gut. Heute, ich freue mich das ganze Wochenende schon auf den Erfinder des kulinarisch größten Food Pairings, Käse Kreiner und Chateau Camp zu treffen, Hans-Martin Sellmann, die Ikone, wenn es um Kalifornien, wenn es um Bordeaux, wenn es um Süßwein geht, und einer der auch unseren Profi-Sommelier-Verein mit seinem Wissen immer wieder unterstützt. Hans-Martin, grüß dich recht herzlich.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, in dem Fall aus dem Nordburgenland, aus dem Seewinkel. Freut mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ich muss nur korrigieren, ich bin nicht der Erfinder dieser Kombination, aber vermutlich einer der es am meisten lebt. Sagen wir mal so.
Ja, also ich finde, man kann sowas dann personifizieren oder für sich einnehmen in dem Fall. Und für uns ganz, ganz wichtig, dass du da bist. Nicht nur aufgrund dieser wunderschönen Region, sondern eben aufgrund, ja, eben all dieser tollen Gaumenfreuden. Und ich möchte noch hinzufügen, wir nehmen jetzt hier heute am Mittwoch auf und haben, ja, wie wir jetzt schon gehört haben, das Wetter spielt so seine Spielchen in der Südsteiermark. Wie ist es denn bei dir im Norden des Burgenlands, im Seewinkel? Weil ich muss sagen, ich sitze gerade während der Aufnahme in Tirol und hier schneit's.
Ja, schneien tut's bei uns nicht, aber wir haben auch bewölktes Wetter und jetzt nicht mehr so schön und so viel Sonnenschein wie in den letzten beiden Tagen.
Aber ansonsten seid ihr sehr gesegnet. Ich liebe diese Region, also sie ist hervorragend auch mit dem Fahrrad zu erkunden. Natürlich bietet der Neusiedlersee auch ganz viele Möglichkeiten, sich sportlich in wunderschöner Natur zu betätigen. Ist das schon ein Segen, diese Lage?
Na, auf jeden Fall. Also vor allem für die nicht ganz so Sportlichen ist es vom Vorteil, dass es eher flach ist. Also die Steigungen sind jetzt beim Fahrradfahren nicht so enorm wie in Tirol oder auch wie in der Südsteiermark. Aber ganz besonders ist das Klima natürlich für den Weinbau vom Vorteil und da im Speziellen für den Süßwein. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum die mitunter besten Süßweine der Welt aus Österreich und im Speziellen aus dem Seewinkel kommen. Die großen Süßweingebiete profitieren immer von Gewässern, die Siron im Sauternes oder die Mosel in Deutschland. Und wir haben eben den Neusiedlersee und seine Lacken, die den See umgeben, und die feuchten Wiesen, die daneben liegen, die eben dieses Kleinklima fördern und die für den Botrytis-Pilz sehr, sehr gut funktionieren, so dass wir eigentlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten durchwegs Botrytis-Süßweine erzeugen konnten, was in anderen auch sehr erfolgreichen Süßweingebieten nicht immer so der Fall war, weil eben durch die Klimaveränderungen die Bedingungen für Botrytis-Süßweine sicher teilweise sich erschwert haben.
Mhm. Genau, da bin ich ganz ehrlich, da müssen wir dann später nochmal drüber reden, weil mich würde interessieren, so wie letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wo wirklich trocken war und der Neusiedlersee fast ausgetrocknet war, ob das einen Einfluss hat auf die Botrytis-Bildung oder ob diese Morgenfeuchte, was dann ist, einfach reicht für Botrytis. Aber ich glaube, da können wir dann später noch noch tiefer eingehen.
Gerne, gerne, weil wir müssen es auch grundsätzlich erklären. Ich hätte jetzt im ersten Moment erstmal gedacht, das ist was Ungutes für den Wein. Und jetzt habe ich gelernt durch euch, dass man das braucht, um die Süßweine überhaupt zu produzieren. Und dass der Seewinkel eben mit den Lacken, von denen wir auch gehört haben, also nicht nur der Neusiedlersee, sondern Lacken, in dem Fall viele kleine Seen, viele kleine Lacken, Tümpel, was auch immer, ist die Region, in der man ohne große oder ohne steile Weinberge hervorragenden Wein anbauen kann. Das heißt, bei euch sagt man auch dann trotzdem Weinberg oder worin steht ihr, wenn ihr quasi eure Rieden begutachtet?
Ja, tendenziell vielleicht eher im Weingarten, aber man kann schon auch von Weinberg sprechen, wobei die Erhöhungen jetzt im Vergleich zur Südsteiermark eher minimal sind. Aber wir stehen eben im Weingarten und wir haben auch tolle Terroirs. Aber natürlich sind die Süßweine vom Podrytis-Pilz, von der Podrytis cinerea geprägt und die hängt eben stark mit dem Kleinklima zusammen. Und der Neusiedlersee hat Gott sei Dank wieder einen vernünftigen Wasserstand aktuell. Die letzten Jahre war es sicher aufgrund der Trockenheit teilweise problematisch. Aber trotzdem gab es noch diesen Morgendunst, bedingt durch diese feuchten Wiesen, die dann doch die Podrytis gebracht haben. Auch wenn es sicher schwieriger war im Vergleich zu großen Jahren wie 2017 zum Beispiel.
Also ich finde das Thema ja unfassbar spannend, weil ich muss zugeben, ich bin bei Süßweinen noch überhaupt nicht sattelfest. Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon gemerkt, dass ich sowieso ganz, ganz viel noch von René lernen kann. Aber jetzt auch noch in die Süßweinwelt einzutauchen, wofür ihr natürlich bekannt und berühmt seid und auch schon geehrt wurdet. Wie hat das denn alles angefangen? Ist das was Tradition hatte im Seewinkel? War man da auch Pionier? Wie hat sich das entwickelt in der Geschichte von Kracher Fine Wine? Hieß es immer schon zum Beispiel dann mit dem Zusatz Fine Wine?
Ja, also prinzipiell gilt es zu unterscheiden. Es gibt das Weingut Kracher und es gibt die Firma Kracher Fine Wine, die sich auf den Import von internationalen Spitzenweinen fokussiert hat.
Weingut, da habe ich da schon mal was gelernt.
Das Weingut Kracher gibt es schon deutlich länger. Wir sagen so, dass 1959 eigentlich der erste wirkliche Jahrgang als Wein war. War damals eine gemischte Landwirtschaft. Allerdings bereits zu dieser Zeit hat man im Seewinkel große Erfolge mit Süßwein gefeiert, eben aufgrund der prädestinierten Lage für die Podrytis und auch dem damaligen Stellenwert des Süßweins allgemein hat man da große Erfolge gefeiert, auch bereits im Weingut Kracher. Es gab damals in Laibach eine Weinmesse und dort hat man den sogenannten World Champion gewonnen. Deswegen ist früher in Ilmitz auch gestanden Dorf der Weltmeister, weil eben durchaus viele Weingüter oder einige Weingüter diesen Titel gewonnen haben.
Also, und steht das jetzt nicht mehr da? Weil ich fahre bald wieder nach Ilmitz, hat man das runtergenommen, das Schild?
Jetzt steht ein anderes Ilmitz-Schild dort, aber auch sehr schön. Bei Kracher ist es eben so, dass quasi der Großvater schon die Erfolge gefeiert hat. In den 80ern gab es dann eben den Weinskandal, der den Süßwein natürlich stark in ein schlechtes Licht gestellt hat. Aber gerade zu dieser Zeit ist dann alles Kracher zurück nach Hause ins Weingut gekommen. Hätte er nicht müssen. Also er hat eine Drogistenkarriere gemacht, war in der Chemiebranche, war sehr erfolgreich, ist aber trotzdem zurück aufs Weingut gekommen und hat den Fokus auf Süßwein gelegt. Also er hat begonnen, Süßwein auch im kleinen Holz auszubauen. Vorbild war ganz sicher Château Yquem damals, eines auch heute noch der besten und erfolgreichsten Süßweingüter der Welt. Er hat begonnen, eine Grand Cuvée zu machen, Er hat begonnen, diese zwei Linien zu machen, einerseits zwischen den Seen, eben als Hommage an den Seewinkel, an diese kleinen Lacken, an die klassische Süßweinstilistik des Seewinkels und andererseits Nouvelle Vague für Barrique ausgebaute Süßweine, wo das Vorbild eben Frankreich war. Und Nouvelle Vague kommt von der französischen Kinoserie, also auch eine Hommage an das. Und 1995 hat er dann quasi diesen riesen Welterfolg gehabt, eben mit der Kollektion 1995, 15 verschiedene Trockenbeeren auslesen, die damals von Robert Parkers Wine Advocate alle mit mehr als 90 Punkten bewertet wurden. Und das war zu einer Zeit, als 90 Punkte noch wirklich etwas Besonderes waren. Und da hat er sich einfach, also hat davor schon Erfolge gehabt und da hat er einfach den Seewinkel mit Süßwein, glaube ich, wirklich weltweit etabliert.
Nur ganz kurz, dass man eben zwischen den Seen und Nouvelle Vague, Nouvelle Vague im Holzfass und zwischen den Seen im Stahltank.
Genau.
Nur, dass man es nochmal gehört hat, genau.
Genau, also zwischen den Seen soll eher die klassische Stilistik vermitteln, wird vor allem für die Sorten Welschießling, Muscat, Otonell und Scheurebe verwendet und Sorten, die auch ein bisschen mehr Tannin haben, wie Chardonnay, wie Traminer oder eben die roten Sorten Zweigelt und Rosenmuskateller sind dann im kleinen Holz ausgebaut.
Und wie hat sich das entwickelt von der Anbaufläche, von der Produktion? Ist das von Anfang an etwas gewesen, wo man gesagt hat, wenn jetzt der Fokus mehr auf Süßweinen ist, hat das dann auch Auswirkungen auf die Fläche? Braucht man mehr, braucht man weniger? Ich frage so dumm, weil ich mir das wirklich gar nicht vorstellen kann, weil ihr ja doch auch mit mehreren Reben oder Rebsorten arbeitet.
Ja, generell ist es so, dass der Ertrag beim Süßwein natürlich geringer ist als beim normalen trockenen Wein. Wenn man das sehr plastisch darstellen will, ist der Ertrag bei einem sehr guten trockenen Wein ungefähr eine Flasche pro Rebstock und beim Süßwein spricht man von einem Glas pro Rebstock. Das heißt, das Weingut ist auch gewachsen über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Natürlich auch bedingt durch den Erfolg. Wir hatten immer schon eine Sortenvielfalt. Und das ist auch das Besondere der Kracher Süßweine, dass wir eben auch nicht nur einen Süßwein machen, sondern eine Range an Süßweinen, verschiedene Stilistiken, verschiedene Sortencharakteristiken herausarbeiten und dadurch eben seit 1995 jedes Jahr eine Kollektion an Trockenbeeren auslesen machen. Die größte Anzahl waren 15 verschiedene im Jahr 95, aber in herausfordernden Jahrgängen wie 2003 oder 2014 gab es auch nur eine Nummer oder im vom Frost geprägten Jahrgang 2016 gab es nur drei Nummern. Also es wird schon kompromisslos selektioniert. Und es wird nur das auf die Flasche gefüllt, was wirklich den Qualitätskriterien der Familie und des Weinguts entspricht.
Ganz kurz, die Sainé, ihr brennt einfach diese Frage, ich auf den Lippen, ich weiß es. Was haben die Nummern jetzt mit dem Süßweinen zu tun?
Ja, diese Nummern, das ist bei vielen Weinmessen immer wieder eine herausfordernde Erklärungssituation. Es ist eigentlich relativ einfach. Man braucht die Nummer und den Jahrgang, weil je höher die Nummer, desto höher ist der Restzucker im jeweiligen Jahrgang. Das heißt zum Beispiel 1995 hatte die Nummer 1 am wenigsten Restzucker und die Nummer 15 am meisten Restzucker. Im Jahrgang 2003 gab es nur eine Nummer. Das heißt, da ist natürlich dann kein Unterschied. Zusätzlich kommt noch dazu, dass es in sehr guten Jahrgängen eine relativ große Menge an Süßwein gibt, auch von den verschiedenen Sorten, die dann einzeln in Tanks oder Fässern ausgebaut werden. Und es kommt dann auch vor, zum Beispiel beim Welschießling sehr oft, dass man drei verschiedene Chargen hat und diese drei verschiedenen Chargen schmecken einzeln besser als küvettiert. Und in diesem Fall gibt es dann drei verschiedene Nummern. Deswegen wichtig ist immer die Nummer und der Jahrgang. dann wissen wir, was du getrunken hast.
Okay, also was mir geschmeckt hat und wie wir dann weitermachen mit einem anderen Jahrgang. Weil das bedeutet für mich, und das finde ich ja das Schöne am Wein, das ist ein organisches Luxus-Genuss-Lebensmittel und das ist jetzt bei euch nicht standardisiert jedes Jahr gleich. Das kann man so festhalten.
Auf keinen Fall, weil es wird eben jedes Jahr nur das erzeugt, das auch wirklich möglich ist. Und auch wenn wir die Rebsorte Traminer zum Beispiel lieben, ist es eine Sorte, die nicht jedes Jahr den Erfolg bringt, dass wir sie abfüllen können. Auch wenn wir es gerne würden, aber manchmal geht es eben einfach nicht. Mhm. Am leichtesten für uns ist die Sorte Welschriesling. Welschriesling ist für uns die Sorte, mit der wir den typischen Süßwein im Seewinkel verbinden.
Na, das hört doch der René gerne. Der ist ja ein grundsätzlicher Welschriesling-Liebhaber. Jetzt muss ich natürlich noch verstehen, wie bist du denn zu einem Liebhaber von Süßweinen geworden? Ich sag's jetzt einfach mal. Ich habe so ein Bild bisher vor Augen gehabt und deswegen habe ich mich auch so auf die Folgen gefreut, weil ich eben den Zugang noch nicht persönlich so stark hatte. Ich hätte jetzt vor allem vielleicht auch ältere Semester gesehen, die Süßweine lieben, Connoisseure, natürlich alle, die mit Gastronomie, mit Food Pairing zu tun haben. Vielleicht auch, schätze ich es auch ein bisschen feminin, weiblich ein, das Produkt. Und jetzt merkt man, es ist auch noch nicht mal einfach, sondern es ist viel Arbeit, es fordert einem viel ab und man muss auch mal Einbußen einstecken, weil Kompromisse gibt's ja bei euch nicht. Wie hat das für dich seinen Weg genommen mit dem Süßwein?
Ich glaube, es gibt zwei Herangehensweisen. Es gibt einerseits den Zugang, dass vor allem junge, aber unbedarfte Weintrinker die Restsüße schätzen, weil Süße ist ein bisschen Komfort, ist ein bisschen Charming, ist
so, wie so eine kleine Decke auch, in die man so ein bisschen, genau, ja, so kuschelig. So ein bisschen.
Also einerseits, glaube ich, gibt es viele, die mit Süßwein starten, weil es eben nicht so richtig für sie wie Wein wirkt, obwohl das eigentlich nicht stimmt. Aber es gibt ja auch viele süße Plörren, die für den großen Massenmarkt bestimmt sind, die aber auch ihren Erfolg haben und durch ihre Berechtigung haben. Das hat mich per se nie interessiert. Ich hatte das Glück, mich mit Wein zu beschäftigen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, relativ früh, also bereits im Schulalter mit 17. Und das war auch sicher eine Zeit, wo Kracher extrem stark war, extrem bekannt war. Ist natürlich heute immer noch so, aber das war damals sicher eine richtige Boomzeit. Allgemein der österreichische Wein hat geboomt, auch die Rotweine, auch die Weißweine. Aber als Burgenländer bin ich damals bei meinen Praktikas im Service in Kontakt mit den Süßweinen von Kracher gekommen, in Kontakt mit Alois Kracher, auch seinen Sohn und meinem jetzigen Chef Gerhard Kracher. Und Süßwein hat mich immer schon auch fasziniert. Also neben Rotwein damals hat mich vor allem Süßwein interessiert. Und ich habe die Süßweine nicht nur von Kracher, sondern auch von Feiler-Attinger, von Kolwenz oder von anderen Produzenten, von Triebaumer sehr geschätzt. Damals auch die ersten Erfahrungen mit Sautern gemacht. Und ich finde Süßwein einen wahnsinnig vielseitigen Speisebegleiter. Ich liebe Gänseleber, da passt Süßwein wunderbar dazu. Ich hatte auch schon das Vergnügen, einen Lunch auf IKEM zu haben, der nur von Süßweinen begleitet wurde. Süßwein kann sehr, sehr vielfältig sein, wird oft ein bisschen verkürzt dargestellt als Damengetränk oder nur zum Dessert. Man kann es vielseitiger einsetzen und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns Süßweinproduzenten, Süßweinverkäufern zu zeigen, was man alles mit Süßwein machen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, Süßwein ist nicht gepanscht, Süßwein ist nicht schlecht. Süßwein ist schwierig zu produzieren. Süßwein ist ein hochqualitatives Produkt, das absolut seine Berechtigung hat und das eigentlich momentan von vielen Vorurteilen ein bisschen behangen ist, die es eben gilt, auch etwas zu widerlegen.
Mhm. Für mich ist es Süßwein die höchste Güte, was ein Wein hervorbringen kann, weil diese Konzentration, was du da rausbringst, eben mit Säure, mit Zucker, mit der Frucht an sich, es geht ja fast nicht mehr, als wenn du aus Wöschriesling zum Beispiel einen Süßwein machst, weil da hast du das alles konzentriert drinnen. Und ich finde ja Süßwein, wenn es Säure hat und Spannung hat, das ist ja wirklich unglaublich toll, auch zu Wildgerichten. Also du musst dann immer Rotwein und Fleisch, du kannst auch zu Wildgerichten vielleicht einmal einen Schluck Süßwein nehmen. Oder aber es ist halt immer behaftet, süß und Dessert. Wobei das ja für mich meistens ja nie passt, weil wenn du zweimal süß hast, macht es ja keinen Sinn. Meine, Käse und Süßwein ist natürlich für mich das Nonplusultra, aber du kannst natürlich auch zu Hauptgängen, vor allem zu Wildgerichten, gefällt mir Süßwein irrsinnig gut. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, weil der Hans Martin ist ja für Kracher natürlich der Portfolio-Manager, aber man muss vielleicht auch vorher wissen, dass er auch ein unglaublich kundiger Bordeaux- und Kalifornien-Kenner ist. Und ich glaube, das wäre jetzt gar nicht so unwichtig, dass wir jetzt rausfinden, warum er auf das Ganze gekommen ist, weil er ist ja einer der wenigen, die jedes Jahr wirklich seit, ich würde ihn jetzt alt machen, aber ich glaube 25 Jahre, en primeur kosten geht. Und das ist ja irrsinnig spannend, wie bist du da reingerutscht in dieses Thema Bordeaux und Kalifornien?
Es ist dieses Jahr meine 16.
En
primeur Kampagne, zu der ich nächsten Montag aufbrechen werde. Ich hatte das wahnsinnige Glück, mit 16 einen Mentor kennenzulernen, einen meiner drei Willis, wie ich immer so schön sage, den Dr. Willi Stampf, der mir mit 17 ermöglicht hat, Weine wie Mouton Rothschild, Lange-Barge, Moros, aber auch Dominus und Opus One in doch gröberen Mengen zu genießen und zu verstehen. Und das ist sicher ein Privileg, weil die Weine auch damals schon teuer waren. Aber er war sehr großzügig, oder er ist nach wie vor sehr großzügig, hat mir auch viel über diese Weine erzählt, hat mich auch vielen anderen Sammlern, Weinrunden, Leuten vorgestellt. Und so bin ich in das Thema hineingekippt. Also für mich gab es am Beginn burgenländischen Rotwein, Süßwein und dann ist Bordeaux gekommen.
Ja.
Also steirischer Weißwein war für mich damals noch Neuland und Wachauer Smaragde kannte ich vom Hörensagen. Aber meine Welt war burgenländisch, meine Welt war rot. Also nicht nur, weil ich aus dem Burgenland bin, aber Rotwein. Und Bordeaux hat mich fasziniert. Damals habe ich begonnen, René Gabel zu lesen, den Schweizer Weinkritiker, der das auch sehr gut vermittelt hat und auch mit Witz und mit Charme. Und so ist eigentlich meine Liebe zu Bordeaux entstanden. Und das war aber auch die Hochzeit von Robert Parker. Und ich war damals schon ein Abonnent und Leser seines Wine Advocates. Und Robert Parker war eben der Bordeaux-Papst und daneben hat er sich natürlich ganz stark für Kalifornien engagiert. Und ich war einfach fasziniert von diesen kalifornischen Weinen, von denen bei uns noch nie jemand etwas gehört hat, die so hohe Punkte bekommen haben und habe mich begonnen, mit dem Thema zu beschäftigen. Vor allem deswegen, weil die ganzen anderen Sammler, die ich kannte, die kannten in Bordeaux alles. Die kannten jeden Jahrgang bis 18 irgendwas zurück. Da konnte man die Leute nicht wirklich beeindrucken. Also das kannten sie. Aber mit Amerika, das war zu dieser Zeit eher neu. Also man kannte Opus One, man kannte Dominus, Mondavi, Behringer, ein paar so Namen, aber so Screaming Eagle, Harlan Estate, A-Brew, das kannte man vom Hörensagen. Das war irgendwie neu. Und ich kann mich auch noch ganz gut erinnern, ich habe damals mir eine Flasche Harlan Estate vom deutschen Importeur gekauft für 240 Euro und habe sie zu einer Verkostung mitgebracht. Und der eine oder andere Sammler hat hineingerochen, gesagt, ah, das ist mir zu üppig und hat es weggeleert. Mhm. Diese Sammler sind heute mit unsere besten Kunden für H&ST. Also es zeigt auch, wie sich der Geschmack entwickeln kann. Aber das war für mich so der Zugang zu Bordeaux und Kalifornien. Und so ist meine Liebe zu beiden entstanden. Ich hatte dann das Glück, 2003 zum ersten Mal nach Bordeaux zu reisen und dort gleich alle Top-Weingüter inklusive Petrus und so weiter zu verkosten und zu besuchen und habe dann versucht, jährlich einmal nach Bordeaux zu fahren, bin mittlerweile 3, 4, 5, 6 Mal im Jahr in Bordeaux, habe dort auch viele Freunde gefunden und wie gesagt, Bordeaux und Kalifornien sind sicher meine beiden großen Weinlieben. Dazu kommt auch noch Süßwein und Portwein, aber generell mag ich vor allem die Cabernet Merlot-Weine, egal woher sie kommen.
Und vor allem, du hast uns gezeigt, bei unserer letzten Verkostung mit dem Profi-Sommelier-Verein, dass ja Kalifornien und auch Bordeaux, dass sie da irrsinnig viel tut, vor allem, wenn es um Stile geht, das ist ja nicht mehr, Kalifornien hat man immer im Kopf, das ist alles mächtig, alles marmeladig, alles kräftig, das ist ja ein kompletter Blödsinn, das stimmt ja alles nicht. Und auch mit dem Thema Bordeaux, dass ich da mit biologischer Biodynamie irrsinnig viel tue, dass auch die draufgekommen sind, dass das wichtig ist. Und man muss da immer wieder draufschauen. Und ich finde es, das war seinerzeit, wo der das Glas weggeleert hat. Aber ich glaube, es gibt heute noch einige, die bei Kalifornien ein bisschen die Nase rümpfen und sagen, das brauche ich nicht. Aber man muss da hinschauen. Man muss immer wieder hinschauen auf Gebiete, die man vielleicht einmal abgehackelt hat. Da tut sie irrsinnig viel. Und ich glaube, das, was ihr im Sortiment habt, im Portfolio habt, ihr habt ja wirklich die ganze Spielwiese von Kalifornien, das ihr von den eleganten bis zu den kräftigen Weinen alles im Sortiment habt.
Ich glaube, man darf generell nicht generalisieren. Also das ist das Problem, also speziell bei großen Gebieten wie Bordeaux mit über 100.000 Hektar oder knapp 100.000 Hektar oder Kalifornien, da ist nicht alles gleich. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es schmeckt auch nicht jeder Welschriesling gleich, wie wir bei der Welschmeisterschaft doch immer wieder sehen. Es gibt Unterschiede, es gibt verschiedene Stilrichtungen. Es ist nicht falsch richtig. Man sollte sich damit beschäftigen und ich glaube, dass man in Bordeaux die mitunter spannendsten Preis-Leistungs-Weine überhaupt aktuell entdecken kann. Ich glaube, dass man in Kalifornien ganz viele tolle Weine entdecken kann, wenn auch dort die Preispolitik aufgrund verschiedener Faktoren eher komplizierter ist. Aber ich glaube, man muss offen sein und dann findet man neue spannende Weine. Und das habe ich vielleicht von meinem zweiten Willi gelernt, von Willi Balagnoc, den ich damals, als ich bei Wein & Co. begonnen habe, kennengelernt habe und der mir auch wahnsinnig viele tolle Weine serviert hat, der mir sehr oft die Möglichkeit gegeben hat, Weine zu verkosten. Und vom Willi Balagnoc habe ich eigentlich gelernt, dass man für Neues offen sein muss. Und der hat damals auch schon spannende neue Weine aus Bordeaux gebracht, aber auch aus Kalifornien oder auch aus anderen Gebieten. Kann mich erinnern, wir hatten eine Bordeaux-Verkostung 2000 und der Willi hat den M1 von Gerhard Markovic mitgebracht damals, glaube ich, der erste Jahrgang. Oder der Willi war der Erste, der die Weine von Jonathan Malthus aus Saint-Emilion oder einer der Ersten, der die entdeckt hat. Und das hat mir beim Willi immer oder informiert mir nach wie vor, dass man auch für neue, innovative Dinge offen sein muss und dass man sich eben verschiedene Dinge anschauen muss. Und ich kann elegante Weine lieben und ich kann kraftvolle Weine lieben. Beide haben ihre Berechtigung und beide haben ihr Einsatzgebiet.
Vollkommen richtig, weil ich liebe auch beides. Also ich mag auch das Kräftige, das Saftige, aber natürlich auch das Elegante und Frische. Also es hat immer jeder Zeitpunkt einfach seinen richtigen Wein. Aber man darf sich halt vor nichts verschließen und vor allem, was ich oft in der Sommelerie halt ein bisschen bedenklich finde, wenn man dann wirklich was ausschließt. Weil wir in der Sommelerie haben nichts zum Ausschließen, wir haben das zum Verkosten. Aber dass man dann verschiedene Gebiete wirklich abhakelt und sagt, das brauche ich nie mehr, das, ja, verstehe ich oft auch nicht. Aber das ist halt so, Sommeliers sind oft ein paar Dieben dabei, die halt glauben, es ist halt so.
Ja, ich glaube, das Problem ist vor allem, dass man die Zeit und die Möglichkeit, den Zugang auch vor allem braucht. Das hat man ja jetzt wirklich sehr schön von dem, was ihr ausgeführt habt, rausgehört. Man muss auch die Chance haben, es zu verkosten. Und ich glaube, man kann dann wirklich einem Experten wie dem Hans Martin auch vertrauen, weil er es wirklich auch selber und zwar regelmäßig verkostet und auch die Veränderungen, die du ansprichst, René, ja dann auch mitbekommt und mit auf der Zunge hat und nicht weiß, das ist jetzt einmal getrunken und wird sich im Leben nicht verändern, weil das Leben ist nun mal stetige Veränderung und das auch beim Wein. Also ich finde das schön, wenn ich als Konsument weiß, es gibt Experten wie eben Sommeliers, die sehr viel verkosten, aber auch einen Portfoliomanager bei Kracher Fein Wein oder eben jemand vom Weingut Kracher, der weiß, was in der Welt passiert und auch so seine Schwerpunktregionen hat, wo er richtig, richtig tief in die verschiedenen Produktionen, Jahrgänge, Anbieter und so weiter geht. Also das finde ich ist etwas, worauf ich, ja, da habe ich einfach Vertrauen. Und ich würde die Folge gerne noch abschließen, eben genau mit dem Thema Verkostungen, Verkosten. Ist eine Verkostung von Weinen in eben diesem hohen und sehr seltenen Preissegment oder auch bei den Süßweinen von Kracher, ist sie anders als das, was ich jetzt als Laie, als Konsument mache, wenn ich zu einem Weingut gehe? Alleine schon aufgrund der Rarität. Wie muss ich mir das vorstellen? Oder habt ihr Tipps für das perfekte Verkosten von wirklich Spitzenprodukten für mich?
Also ich glaube, mein Zugang wäre, dass man an die Sache auch ein bisschen unverkrampft herangehen sollte. Ich glaube, beim Süßwein ist oft die Problematik, dass man Angst vor dem Restzucker hat. Und wenn man die Weine dann probiert, das oft ganz anders wahrnimmt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, ob der Wein jünger oder älter ist, beziehungsweise mit dem Food Pairing kann das dann natürlich nochmal umschwenken. Also beim Süßwein sollte man da einfach offen herangehen, keine Angst vor dem Restzucker haben und es einfach probieren und genießen.
Ohne dass man da was dazu gibt. Das wäre jetzt meine Frage. Oder mache ich es im Idealfall direkt so, dass ich ein Food Pairing und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dazu habe?
Also ich glaube, ideal ist das Food Pairing. Wir machen das zum Beispiel bei Kracher auch, indem wir einen Edelschimmelkäse dazu servieren oder eine Hühnerleberpastete, weil das dem Konsumenten, dem Kunden sofort zeigt, das passt gut zusammen und das gibt ihm ein sicheres Gefühl. Das sind auch einfache Dinge. Den Käse kann man auch zu Hause seinen Freunden servieren. Also da muss ich jetzt nicht kochen oder irgendwie hin und her. Es ist eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, eine gute Kombination zu genießen und das auch mit Freunden zu teilen. Also beim Süßwein, glaube ich, macht es Sinn, Food Pairings zu fokussieren, weil vielleicht Süßwein auch jetzt eher so ist, dass man setzt sich jetzt nicht hin und trinkt eine Flasche Süßwein. Also das machen die wenigsten, würde ich jetzt einmal behaupten. Beim normalen Wein, also beim trockenen Wein, glaube ich, ist es anders. Also ich glaube schon, dass öfters Runden oder Leute zusammensitzen, die eine gute Flasche Weiß oder Rotwein aufmachen, ohne etwas dazu zu essen. Einfach nur den Wein genießen. Hier, glaube ich, sollte man aber auch bei diesen Raritäten ein bisschen unverkrampfter herangehen. Ein Wein um 1000 Euro ist nicht doppelt so gut wie der um 500 oder zehnmal so gut wie der um 100. Es ist irgendwann Angebot und Nachfrage. Die Weine sind schon sehr gut und man muss das, wissen muss, tut man gar nichts, aber man sollte das einfach genießen. Aber man findet tolle Weine um 10 Euro, um 20 Euro und wenn man eben will, findet man tolle Weine um 1000 Euro. Beides ist möglich.
Und einfach trinken. Das würde ich jetzt mal festhalten, oder René? Das ist ja immer unser Motto. Hauptsache einfach trinken.
Hauptsache einfach trinken, ohne Scheuklappen durch die Welt gehen und wenn man irgendwas einmal seit länger nicht mehr gekostet hat, einfach wieder mal kosten, sich selber eine Meinung bilden und ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste.
Ja, perfekt. Also, wie gesagt, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser ersten wirklich interessanten Folge. Ich freue mich schon auf die zweite zu mehr Süßweinen und Raritäten und bleibt uns gut gewogen. Danke.
Alles Liebe und ciao, ciao.